Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das war kein gutes Fußballspiel von uns, sagt Marco Friedl nach der schmerzhaften Heimniederlage des SV Werder Bremen gegen Freiburg und fasst damit das zusammen, was rund 95 Minuten auf dem Spielfeld zu sehen war. Ja, war da tatsächlich mehr drin gegen die Breisgauer oder hat Werder das in die Partie geworfen, was möglich war? Diskutieren wir drüber und damit herzlich willkommen zum Nachspieldeich. Eure Enttäuschung ist groß, ihr findet aber auch positive Worte zur Leistung der Mannschaft. Eure Meinung und Stimmen habt ihr geteilt, das könnt ihr per Sprachnachricht oder geschrieben an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Ja, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit an Bord seid. Ja, irgendwie passt die Stimmung nach dem Spiel zu der, die ich heute Morgen verspüre. Denn es ist das letzte Mal in diesem Podcast, dass ich meinem Deichstubenkollegen und Chefredakteur Björn Knips ein Moin entgegenrufe. Heute fällt es sehr, sehr zart aus, denn ich muss schon sagen, unsere Gespräche werden mir sehr fehlen. Also, Moin, lieber Björn.
Moin Alex, mir werden die Gespräche auch sehr fehlen, vor allen Dingen so früh aufzustehen und hier schon alles aufzubauen und dann bestens vorbereitet, also du bist immer bestens vorbereitet, ich ja nicht, da mit dir zu sprechen. Ja, das wird mir auch sehr, sehr fehlen, aber nicht nur das.
Ja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, weißt du, du musst dich gar nicht vorbereiten. Ja, du bist ja gestern im Stadion verabschiedet worden, auf der Leinwand und sogar bei der Pressekonferenz, während der Trainer der Freiburger sogar noch dabei war, der hat große Augen gemacht, so nach dem Motto, sind die herzlich miteinander. Da hier in Bremen. Ja, sag mal, heißt das, das war jetzt wirklich das letzte Werder-Spiel, das du im Stadion für die Deichstube verfolgt hast?
Ja, genau so ist es. Es war wirklich das letzte Werder-Spiel. Ich bin noch bis zum 31.10. und ich ziehe voll durch. Bis zur letzten Sekunde gebe ich mir die Deichstube natürlich. Aber ich, so gibt es ja Dienstplan her, wir teilen uns das ja immer auf, gerade Malte, Daniel und ich, und es geht einfach nicht anders und es ist mein letztes Spiel und ja, das war schon ein bisschen Wehmut gestern mit dabei und was Werder da aufgezogen hat, meine Herren, nochmal, ich habe das ja schon bei Instagram oder im Aufsager gemacht, überall mich bedankt, aber das kann ich an dieser Stelle nur nochmal wiederholen, ganz großen Respekt, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, erst auf der Leinwand eine persönliche Grußbotschaft, ja. Ich habe sie leider nicht gesehen im Stadion, ich habe gearbeitet. Ich sitze da immer vorm Spiel und schreibe dann so ein bisschen Einzelkritik. Ich schreibe im Stadion, der Kollege schreibt ja immer die Einzelkritik und das bereite ich dann immer ein bisschen vor mit ein paar Daten und sowas, damit ich da besser vorbereitet bin. Und dann habe ich natürlich geguckt, wie die Pokalhelden eingelaufen sind und wer da so den meisten Applaus gekriegt hat. Aber dann habe ich mich wieder hingesetzt mit unserer Praktikantin Hanna an meiner Seite und habe ihr auch noch ein bisschen was erklärt und habe da so gar nicht auf die Leinwand geguckt. Mhm. Und irgendein Kollege, nicht irgendeiner.
Nein. Der Kollege.
Timo Strömer, ne, der hat es gesehen, hat aber nicht schnell genug reagiert und hat kein Foto gemacht und schrieb das dann in die Gruppe und ich dachte, der wollte mich verarschen. Ja, also, weil ich damit wirklich gar nicht gerechnet habe. Naja, hinterher ist mir das dann zugetragen worden. Echt mega, das Foto habe ich mittlerweile auch bekommen.
Ja.
Naja, und dann sitzt du in der Pressekonferenz und so ein bisschen denkst, naja, gut, wenn die jetzt letzten Spieltag machen, es ist schon üblich, dass man dann, wenn man so lange da war, noch mal ein kleines Geschenkchen kriegt, vielleicht auch mal ein Trikot oder sowas.
Wollen
aber nur. Dass die das, ja, ja, die wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber, dass sie das dann wirklich am Ende der Pressekonferenz in dem offiziellen Bereich noch mal ein Christoph Pieper, der Mediendirektor, das dann sagt, wow, ja. Da hatte ich aber dann aber wirklich, da ging mir ein bisschen die Pumpe, da kam so ein bisschen Pipi in die Augen und das war schon echt großartig und ganz, ganz lieben Dank. Das zeigt einmal mehr, dass der SV Werder Bremen und das wissen wir alle, aber es ist schön, wenn man es immer wieder spielt, ein ganz besonderer Club ist, sehr, sehr herzlich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel Kritik, also nicht Kritik bekommen, sondern wir haben ganz schön Stress gehabt ja. Das letzte Jahr mit Werder, aber ich muss echt sagen, da geht Werder ordentlich mit um und alle sagen immer, wir sind zu unkritisch. Das mag auch mal sein, aber ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir ordentlich kritisiert. Vielleicht manchmal auch zu viel, manchmal zu wenig, man weiß es nie. Und das kann Werder aber sehr gut trennen und kann das sehr gut einschätzen. Und am Ende weiß ja jeder, wir gehen ja nicht negativ an die Sache ran als Deichstube, sondern
genau.
wir Ne? Ja. Also wir mögen ja grundsätzlich den SV Werder Bremen, wollen aber den kritischen Blick drauf haben. Und das weiß Werder durchaus zu schätzen. Und ja, menschlich brauche ich diesen Club nicht zu erklären. Das weiß ja jeder
ja. von alleine. Und das ist wie in der Kindererziehung, weißt du? Die Kinder sind das Wertvollste, aber trotzdem muss man ja ab und an mal reingrätschen. Ja, du wurdest verabschiedet mit den Worten, wir waren nicht immer einer Meinung. Das steht ja dafür, dass du für kritischen Journalismus stehst. Und auf der Leinwand übrigens, ihr Lieben, falls ihr es nicht gesehen habt, 15.18 Uhr. Lieber Björn, danke für 25 Jahre kritische Begleitung und viel Erfolg bei der neuen Arbeit und Aufgabe. Also die Begleitung, die kritische, die wird hier immer wieder angemerkt, ja? Jetzt ist natürlich die große Frage, du bist jetzt ausgestattet mit einem Werder Bremen Trikot Nummer 25 Knipser. Wie geht's denn damit jetzt weiter?
Das ziehe ich nicht mehr aus, das habe ich heute Nacht schon getragen. Nein, Quatsch, habe ich nicht gemacht. Nein, ich werde natürlich weiter Werder Bremen intensiv verfolgen und jetzt vielleicht auch mal, da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, ich weiß nicht, ob meine Frau das so gut findet, aber einfach mal privat ins Stadion zu gehen, Bierchen trinken und dann mal ein bisschen rumpöbeln. Also ja, ganz schön. Angenehm natürlich. Also sich mal ein bisschen aufregen. Auf der Pressetribüne muss man sich ja schon ein bisschen zurückhalten. Ja. Da bin ich ja auch ein bisschen neutral, aber bei so neutral kann man nicht sein, um das nochmal an dieser Stelle deutlich zu sagen. Wir sind natürlich so gut es geht objektiv. Aber wenn man die Menschen alle kennt, über die man seit 25 Jahren berichtet, ja, dann ist natürlich da eine gewisse menschliche Nähe auch mal entstanden. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist einfach so. Und ich freue mich doch viel mehr, wenn Werder gewinnt, als wenn sie verlieren. Ist doch ganz logisch.
Ja, ja, das geht uns ja allen so. Also du zählst jetzt demnächst zur pöbelnden Mitte. Also schön.
Genau, irgendwie so. Nein, ich werde natürlich dem SV Werder Bremen verbunden bleiben. Und Timo Strömer hat gesagt, also der eingedeicht Host, wie es so schön heißt, er hat gefragt, ob er mich das ein oder andere Mal nochmal einladen kann. Also ich werde ja eine Einladung in der Deichstube nicht abschlagen. Und einmal habe ich noch eingedeicht. Und deswegen. Nein, ich bleibe der Deichstube natürlich auch in irgendeiner Form verbunden, aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, weil es nicht mehr mein Job ist, weil ich nochmal eine neue Herausforderung bekommen habe. Da hat sich was ergeben, was ich echt nicht ablehnen möchte, konnte, wollte und dazu später irgendwann mal mehr. Und da möchte ich einfach nochmal einen neuen Weg gehen. Aber Werder wird immer eine Rolle. Ich meine, ich wohne in Sieke, das ist nicht weit von Bremen weg. Hier ist Werderland und deswegen werde ich auch immer grün-weiß bisschen bleiben. Also nicht ein bisschen, sondern sehr bleiben sogar.
Ja, deine DNA ist grün-weiß und deshalb starten wir zwar jetzt gemeinsam durch und machen diesen letzten Podcast ein bisschen überdeckt von Wehmut und Trauer bei mir. Bei dir
Alex,
natürlich
auch
Freude.
Darf ich einmal eingehen? Ich muss noch eins sagen, bevor wir das vergessen. Ich möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern nochmal ausdrücklich bedanken, die uns jetzt hier seit fast 2 Jahren die Treue halten und jetzt regelmäßig einschalten. Unglaublich, was die Werder-Fans mit uns gemacht haben mit der Deichstube, also auch mit mir, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre länger, aber diese 7 Jahre oder fast 8 Jahre Deichstube haben das ja nochmal verändert, haben wir nochmal eine ganz andere Nähe zu den Fans bekommen. So viel positives, nettes, freundliches, liebes Feedback. Ja gut, waren auch ein paar dabei, die den Knips total scheiße finden, aber kann ich auch verstehen, ich sabbel ja manchmal auch ein bisschen viel, aber also diese Herzlichkeit, boah, hat das einen Spaß gemacht und bitte, bitte, bitte bleibt so. Ja, macht bitte so weiter, weil das motiviert uns jeden Tag und deswegen sind wir auch so verrückt und fahren überall hin und machen alles und bitte weitermachen. So, danke, danke, danke.
Ja, das hätte ich fast am Ende gesehen, weil jetzt denken alle, der Podcast ist schon vorbei, weißt du?
Ah, nein, jetzt geht's richtig los, weil jetzt genau. Will ich nochmal, also es gibt noch einiges, also ja. Ich bin auch ein bisschen, also so. Jetzt lassen wir mal den Knips weg so. Sein, ich bin schon ein bisschen sauer, ne?
Und das mit dem Reden hat man gar nicht gemerkt, dass du gerne redest. Also ich schließe mich dabei übrigens an. Ganz viel Herzblut ist bei euch dabei, bei euch Fans. Wir treffen euch ja immer wieder. Ich letztens beim Elferschießen da mit den Jungs. Es hat so Spaß gemacht. War übrigens auch ein Mädel mit dabei, ist noch ausbaufähig. Auch die Interviews vorm Stadion. Also das ist eine schöne Sache, die wir gemeinsam leidenschaftlich verfolgen. So, und jetzt gehen wir wirklich mal rein. Denn was ich mich schon die ganze Zeit frage, Björn, warum hat die Mannschaft dir gestern keinen Sieg schenken können? Da war aus dem Hoffenheim-Spiel kein Rückenwind mehr zu spüren. Eher so ein sehr, sehr laues Lüftchen. Woran hat es deiner Meinung nach gestern gelegen?
Wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss man das auf dem Platz auch zeigen. Und das war wieder so, ja, das haben wir schon so oft hier in diesem Podcast gesprochen. Ja. Das war wieder der SV vorsichtig. Man kann es nachvollziehen, nach diesem 0-3-Desaster in den ersten 12 Minuten von Sinsheim, da spielt ja die TSG Hoffenheim, ist man sehr vorsichtig in dieses Spiel gegangen, zu vorsichtig. Und an dieser Stellschraube, und das habe ich auch schon häufig gesagt, Ole Werner ist ein Trainer, der er auf Sicherheit setzt. Und jetzt bitte nicht wieder, oh, es verteufelt der Ole Werner. Nein, ich will ihn damit überhaupt nicht verteufeln, sondern nur beschreiben. Das ist seine Art, Trainer zu sein, mit der er beim SV Werder Bremen sehr erfolgreich gewesen ist die letzten Jahre. Ja. Und gestern war das wieder mal deutlich zu sehen. Wenn ich nicht auf Sieg spiele, dann darf ich mich, das kann gut gehen. Also Werder hätte dieses Ding am Ende ja auch ziehen können und am Anfang war auch mal die Chance da. Aber ich darf mich dann halt einfach nicht wundern, wenn ich so ein Spiel auch verliere, weil ich habe nicht genug riskiert dafür, um das Spiel zu gewinnen.
Ja, aber zwischen SV vorsichtig und extrem riskanter Angriff gibt es ja noch eine Zwischenmenge, ja? Also es gibt ja zwischen Schwarz und Weiß auch mal Grautöne. Wieso treffen wir die nicht? Warum trifft die Mannschaft die nicht?
Ja, ich will auch gar nicht, dass man zu sehr ins Risiko geht und mit allen mal nach vorne rennt. Aber man muss trotzdem sich ein bisschen irgendwann mehr im Spiel trauen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Der Anfang war ja noch ganz gut mit der Riesenchance von Agu. Man sieht ja, dass sie gut nach vorne spielen können. Aber sie haben das alles mit angezogener Handbremse gemacht. Und mehr Chancen habe ich in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Und in der zweiten war es eigentlich auch nicht viel besser. Es wurde ja erst chancenmäßig interessant, als man alles nach vorne geworfen hat. Und das kennst du selbst gegen... Ja gut, nicht unbedingt immer bei Werder, aber selbst gegen Bayern oder gegen richtig große Mannschaften gelingt das ja fast jedem Team, da nochmal, wenn es kurz vor Ende noch knapp steht, da nochmal mit langen, hohen Bällen rein. Da ist immer irgendwie noch Spannung da und das hat Werder dann ja auch geschafft. Aber das ist gehört nicht wirklich zum Spiel dazu. Ich fand da einfach, dass Werder, glaube ich, mit dem Punkt schon zufrieden gewesen wäre. Und das ist mir für ein Heimspiel, wo du bislang ohne Tor warst, einfach zu wenig.
Ja,
und
vor
es ist
allem,
ja auch kein... Ja. Es ist ja auch personell erst spät erst Zeichen gesetzt worden. Gut, in der 60. wurde schon ein bisschen gewechselt mit Blindenkurt für Alvaro. War mir zu wenig.
Also wenn du nicht mitschwimmen willst im Mittelfeld und mal Impulse setzen willst auf Europa Schieds, dann muss das natürlich anders werden. Christoph aus Marburg sieht das ebenfalls so. Er hat geschrieben, hattet ihr auch, wie ich, das Gefühl, dass bei den Bremern absolut niemand einfach mal die Ärmel hochgekrempelt hat und voranging? Ich zumindest hatte heute, wie auch schon gegen Bayern, das Gefühl, verdammt, die wollen einfach alle nur weg. Warum würde man sich sonst so herschenken? Haben die Spieler ein Einstellungsproblem? Sucht man im Augenblick zu sehr nach mildernden Umständen, als dass man die Dinge, die einfach schlicht und ergreifend schlecht laufen, kompromisslos ansprechen und aufarbeiten könnte? Björn, hast du das auch so empfunden, dass die Bremer sich hergeschenkt haben, geradezu das Gefühl vermittelten, wegzuwollen? Oder ist das zu viel?
Nein, das ist viel zu viel. Also auch das habe ich hier schon mehrfach gesagt. Ich wiederhole es aber einfach total gerne. Dieses Einstellungsproblemgeschichte, ne? Verabschiedet euch mal davon. Das sind Fußballprofis, die hauen eigentlich, die versuchen immer alles rauszuhauen. Und das haben sie. Also, das war nicht das Problem gestern. Es geht einfach mehr um so ein Mentalitätsding, um diesen absoluten Willen, das Spiel gewinnen zu wollen. Das ist aber keine Einstellungsfrage, sondern es ist so eine, so was kitzel ich einmal oder was gebe ich der Mannschaft auch mit, am Ende das Ding wirklich gewinnen zu wollen. Und das war mir zu wenig. Das hat aber nichts mit Einstellung in also dass man nicht genug bereit ist zu laufen. Wenngleich man, ich habe eine Statistik
aber
gesehen.
Aber Laufwege, die willst du jetzt nennen wahrscheinlich, wie viel mehr
genau,
Kilometer
die
Freiburger hatten. Genau,
6 Kilometer als die Freiburger. Aber ich glaube trotzdem, oder ich bin mir sicher, oder ich lege mich fest, da wollte auch jeder von Werder, hat alles da reingehauen. Es war nur einfach zu wenig. Wo ich dabei bin bei der Sprachnachricht, mir fehlt ja immer wieder mal dieser Anführer auf dem Platz, der dann auch mal dazwischen haut. Jens Day hat es ein bisschen wieder gemacht, das kann der noch mehr machen. Mit Schweizer schon sehr auf verlorenem Posten auf seiner neuen Position. Und über Marvin Ducksch müssen wir jetzt nicht. Das wird
wollen
sich nicht
wir auch
ändern.
Nicht. Nee, da haben wir von euch übrigens ganz viel bekommen, aber heute wollen wir mal nicht über Ducksch reden. Wir machen es heute mal komplett anders. Aber ich würde auf einen Punkt gerne nochmal kommen. Du sagst gerade, die Einstellung stimmt grundsätzlich. Da möchte ich aber mal anführen. Also, wir haben ja im Hoffenheim-Spiel darüber gesprochen, dass Jens Day nach dem 0-3, nach 12 Minuten angeblich zur Mannschaft gesagt hat: So, Jungs, wir denken jetzt einfach das nächste Tor und das nächste Tor. Das hat ja auch was mit Einstellung zu tun. Und wenn ich jetzt hier in dieses Spiel genau mit diesem Mindset reingehe, dann kann ich doch vielleicht auch mehr reißen. Dann sind wir doch eigentlich beim Einstellungsthema.
Ach ja, meinetwegen. Aber ich glaube, wenn du natürlich die Vorgabe bekommst, erstmal nicht zu viel zu riskieren, ein bisschen tiefer zu stehen, tiefer zu fallen, wenn der Gegner kommt, um das eigene Tor erstmal abzusichern, wenn das im Vordergrund steht, was nachvollziehbar ist, darf mich aber nicht wundern, wenn die Mannschaft nicht so viel nach vorne macht. Wir haben mit Robin Dutt diese Woche ja gesprochen.
Ja.
im Podcast eingedeicht. Und der hat gesagt, wenn man einer Mannschaft vorher sagt, ey, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr auf die Defensive achten, dann gibt es immer 2, 3 Spieler im Team, die das dann übertreiben. Also die nicht bewusst, sondern im Unterbewusstsein. Der hatte genau mit so einem Spiel übrigens gerechnet. Und das musst du halt versuchen als Trainer und als Führungsspieler. Ich will da nicht nur Ole Werner nennen, da sind auch die Führungsspieler gefragt, das zu durchbrechen. Und das ist gestern nicht gelungen. Und das zum wiederholten Mal. Und wenn du nach oben kommen willst, wenn du deine Rolle spielen willst, dann musst du das schaffen und besser machen.
So, und da sind wir ja dann beim letzten Punkt, der hier aufgeführt wurde von Christoph aus Marburg, der gesagt hat, muss man nicht die Dinge, die einfach schlicht und ergreifend schlecht laufen, kompromissloser ansprechen und anders aufarbeiten. Da können wir natürlich immer nur hinter die Kulissen schauen und haben dieses kleine Guckloch, was wir bekommen als Deichstube. Was dann da wirklich im Großen läuft, können wir gar nicht sagen. Aber du bist natürlich nah dran. Also glaubst du, dass es gut funktioniert und gut läuft bei Werder oder dass man da nochmal eine Schippe drauflegen könnte, dass wir von diesem Er war stets bemüht, wegkommen und nochmal anders in die nächsten Spiele gehen.
Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Also ich sag mal so, Ole Werner kann ich verstehen, wenn er ein bisschen mehr auf Sicherheit geht. Die Mannschaft ist qualitativ nicht so gut, also von der individuellen Klasse, dass sie wirklich um Europa-League-Plätze oder um Europa-Plätze mitspielen kann. Das muss jeder wissen, das ist einfach so. Sie kann sich vielleicht noch entwickeln, also auch individuell können sich die einzelnen Spieler noch entwickeln, aber aktuell, wenn du die Konkurrenz anguckst und wenn du gestern auch den Gegner Freiburg angeguckt hast, die sind besser. Du musst es halt über Mannschaft machen. Das klappt mal mehr und mal weniger gut bei Werder und das fand ich gestern war zu wenig und da kann man, und dann kommt der Mut dazu. Du kannst dann viel mit Mut wettmachen, also Einsatz, der war ja da, aber das geht natürlich mit diesem Mut, den man hat, nochmal einen Tacken mehr, diesen Funken überspringen. Das hat die Mannschaft ja gestern auch nicht geschafft, weil dieses Spiel nicht so angelegt war. Ja, also ich hatte ja auch, das plätscherte ja so dahin und damit war Ole Werner und die Mannschaft waren da gestern mit zufrieden und wären da mit einem 0-0, glaube ich, ganz gerne nach Hause gegangen. Ja, und das ist mir, wenn ich das nicht riskiere, dann kann ich diesen nächsten Schritt nicht machen. Und das ist der Vorwurf. Aber die Qualität der Mannschaft ist so, weil wer da nicht mehr Geld hat, um Spieler noch bessere Spieler zu verpflichten. Du siehst ja, und dann fallen ja auch noch, also gerade Sanelin, der Ausfall, der war schon bitter, weil dann Jens Day ein bisschen defensiver spielen musste. Und Alvaro und Lien auch überhaupt nicht ersetzen konnte. Und schon bist du, weil die Bank auch nicht so gut ist.
Jinma fehlt vorne gerade.
Ja. Dann hast du auch mal gesehen, dass ein Derek Köhn, so gut er die letzten Wochen, in seinen ersten Wochen auch war, der hat gestern, glaube ich, 35 Mal versucht, ins Dribbling zu gehen und ist, glaube ich, 34 Mal gescheitert. Das hat er vorher viel besser gemacht, aber vielleicht war auch der Gegner einfach viel besser und hat ihn da einfach mal gestoppt. Ne?
Also die standen ja schon sehr, sehr gut, Freiburg. Aber jetzt gucken wir mal auf den Escher. Holen wir eine weitere Meinung rein. Es gibt im Team ja den einen Mann, der ist Fußballflüsterer. Alle Taktik-Nerds unter euch aufgepasst, holt die Chips raus. Tobias Escher zerlegt uns nun die feine Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Mann gegen Mann. So lässt sich das Spiel Werder Bremen gegen den SC Freiburg aus taktischer Sicht sehr leicht zusammenfassen. Beide Teams haben sich sehr ähnlich aufgestellt. SC Freiburg startet unter Julian Schuster in einem 4-3-3, wobei Maximilian Eggestein hier den Sechser gibt. Werder Bremen hingegen hat sich in einem 5-2-1-2 aufgestellt. Romano Schmid hat häufig gegen den Sechser Eggestein gespielt und dahinter hat die Bremer Doppel-6 die Doppel-8 der Freiburger abgedeckt. Beide Teams haben gerade im Mittelfeld häufig Mann gegen Mann gespielt. Da gab es sehr wenig Raum für die andere Mannschaft zu spielen. Und dann ging es um die Frage, wie kommt man um dieses Mittelfeld rum? Freiburg hat das viel mit so langen Bällen probiert, Bällen hinter die Kette. Das hat Werder ganz gut verteidigt, wenn auch sich die Abwehr immer sehr früh fallen ließ. Man hat so ein bisschen aus dem Hoffenheim-Spiel gelernt, wo diese langen Bälle ein Problem waren. Werder hingegen hat es eher so ein bisschen über die Flügel versucht, haben immer wieder versucht, darüber Tempo aufzunehmen, hinter die Kette zu kommen und dann an den zweiten Pfosten zu flanken, wie man das kennt. Aber insgesamt war die Spielanlage des SC Freiburg doch ein Stück reifer. Man merkt, dass diese Mannschaft individuell über sehr hohe Klasse gerade im Aufbau verfügt und zum Beispiel ein Doan immer wieder hinter die Kette gestartet ist. Letztlich war es ein kleiner Fehler, der dafür gesorgt hat, dass Werder dieses Spiel verloren hat. Einmal hat es nämlich die Freiburger geschafft, durch das Zentrum zu kommen und da dann den zweiten Ball zu gewinnen und dann mit Doan zu schicken, der dann im Solo das Tor erzielt hat. Die Schlussoffensive der Bremer, in der sie alle Spieler nach vorne geworfen haben, hat dann nicht mehr so viel gebracht. Aber insgesamt war es doch ein sehr enges Spiel. Werder kann sich zugutehalten, dass sie es geschafft haben, Freiburg lange vom Tor wegzuhalten. Aber gerade offensiv fehlte die letzte zündende Idee, wie man dieses Spiel gewinnen kann.
Ja, also Tobias Escher, erstmal vielen Dank. Top zusammengefasst, wie immer. Sagt, diese eine gute Idee fehlte. Wie kann das Team von Ole Werner bzw. er selbst denn künftig dafür sorgen, dass da mehr Einfallsreichtum auf dem Spielfeld ist?
Wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, Alex.
Ja, aber ich höre nicht auf, nachzufragen. Ich will das verstehen. Ja.
Du musst mutiger nach vorne spielen. Und da musst du auch mal im Kauf nehmen, dass du dann auch einen Konter kriegst. Aber das war halt gestern nicht mutig genug. Und natürlich auch nicht genau genug. Und das haben, wir haben mit Felix Agu hintergesprochen. Übrigens, großen Respekt vor Felix Agu, der kommt bei uns in die Mixzone. Ja. Die erste Frage ist, warum seid ihr wieder torlos gewesen? Diese Nebelhorn-Geschichte mit dem Spinnenweben davor war ja das ganz große Thema die Woche über, seit der Pressekonferenz. Und dann sagt er so, weil ich das Tor nicht gemacht habe. Das tat einem schon richtig leid, ne? Der ja da aus 8-9 Meter mit der Direktabnahme, ja, den muss er eigentlich machen, das wusste er auch. Naja, und die eine Chance war ja da, aber du musst halt mehr Chancen kreieren. Und er hat noch gesagt, darauf wollte ich hinaus, es wäre alles ein bisschen zu langsam gewesen. Mhm. Ja, zu langsam auch mal diese Verlagerung zu machen, ne? Aus einer Ecke rausspielen, dann darüber. Und das hat alles auch was mit Mut zu tun. Und eigentlich das Selbstbewusstsein müsste ja da sein. Und diesen Schwung, das hast du ja ganz am Anfang gehabt, diesen Schwung, diesen Mut aus dem Hoffenheim-Spiel hat man nicht mitnehmen können, weil, und jetzt sind wir bei dem Punkt, die Angst offenbar größer war, wieder so ein Desaster, so ein Anfangsviertelstunden-Desaster zu erleben wie in Sinsheim. Und da, ich glaube, da liegt das Problem.
Und Ole Werner, der bewertet das natürlich auch aus seiner Sicht. Und für ihn gab es folgende Gründe für die Niederlage gegen Freiburg.
Wir, glaube wie beide Mannschaften, hätten es einfach im Ballbesitz genauer spielen können. Haben zu selten es geschafft, aus einer Seite rauszulösen, um dann einen Tempowechsel zu haben. Freiburg hat es gut verteidigt. Wir hätten es trotzdem besser spielen können.
Also er geht nochmal auf dieses Thema Ballbesitz. Das habe ich übrigens auch so gesehen, Björn. Zu viele Bälle gehen verloren. Das ist für mich so die Werder-Krankheit auch, ne? Dass das nicht präziser gespielt wird. Du sprichst von Mut, ich spreche von Präzision. Wenn wir das jetzt noch mit Tempo paaren. Genau, das zahlt alles auf das Thema Qualität ein. Du hast eben gesagt, eigentlich können wir uns Europa von der Backe putzen. Schon gesagt, also Europa wird so schwer. Ja, genau. Aber die Frage ist ja, wie viel Luft hast du nach oben? Also ich meine, das haben wir im vergangenen Jahr ja auch alles schon diskutiert. Das sind ja jetzt keine neuen Baustellen, die wir auftun. Das Thema Tempo hast du gegen Hoffenheim gesehen, ja. Wir rennen da teilweise die Mannschaft, ich sage immer wir, weil ich das Gefühl habe, ich renne mit, ich wäre noch langsamer. Also das mal vorweg. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir in manchen Szenen extrem dem Gegner hinterherrennen, ja, weil wir es nicht schaffen, da mehr Schwung reinzukriegen, mehr Tempo. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass ein Spieler da steht und sagt, ich renne jetzt einfach mal nicht schnell, obwohl ich es könnte, sondern wir sind da einfach vielleicht, wir stoßen da an gewisse Grenzen.
Ja, absolut. Diese Mannschaft ist keine Mannschaft, die sich für Europa qualifizieren muss. Da gibt es ganz andere und deswegen, du kannst froh sein, wenn Werder um diese Plätze mitspielen kann. Also Platz 10, da wo Werder jetzt ist, das passt schon ganz gut von dem Leistungsvermögen. Es könnte auch alles deutlich schlimmer sein. Und so ehrlich muss man sein, aber ich bin trotzdem jemand, der immer nach vorne guckt und immer das Glas halb voll hat.
Sowieso.
Und deswegen sage ich auch, du musst dann ein bisschen mehr riskieren gegen Freiburg, um dann diesen Dreier auch wirklich zu bekommen. Dann kriegst du, also natürlich kannst du das Ding am Ende auch mal gewinnen, weil du dann auch so einen Glücksschuss hast wie Freiburg. Übrigens, eins noch mal erwähnt, die Freiburger haben mich auch massivst enttäuscht, ja. Also von denen hätte ich auch erwartet, dass sie wesentlich mutiger rangehen. Und das macht's ja eigentlich so ärgerlich, dass die auch so vorsichtig sind und man sich dann auf so ein vorsichtiges Spiel einlässt, anstatt denen zu zeigen, hier, pass mal auf, wenn ihr nicht wollt, wir wollen aber.
Wir
sind hier im Bremer-Weser-Stadion und wir lassen hier mal, also ihr habt hier schon Feuerwerk gemacht mit Pyro ohne Ende, aber wir lassen es auf den Platz knallen. Ja. Und das habe ich halt nicht gesehen. Und das muss wieder herkommen. Und ich sag mal, drei Heimspiele ohne eigenes Tor, da waren jetzt die Bayern und Dortmund und sowas dabei, aber andere schießen ja gegen die auch Tore.
Ja, so und
also, nervt.
Nochmal zurück, ja genau, also wir haben das Glas ja beide gerne halb voll. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich will das auch gar nicht alles so negativ in die negative Richtung ziehen. Du merkst, ich bin ganz aufgeregt, weil wir stehen ja immerhin auf Platz 10, aber wir machen uns ja auch alle irgendwie perspektivisch Sorgen, ja, weil die nächsten Spiele, da müssen dann auch mal ein paar mehr Punkte her. So, und ich habe mich jetzt gefragt, also wenn Ole Werner das jetzt so benennt in der PK, was macht er denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie setzt er das jetzt um?
Nein, er wird weiter daran arbeiten, dass sie wieder schneller nach vorne spielen. Also man sieht ja, und das hast du in den letzten Spielen gesehen, das siehst du im Training, sie wollen schneller nach vorne spielen. Das hat auch schon mal geklappt in den einzelnen Spielen. Das hat diesmal nicht so gut geklappt. Da muss man immer genau analysieren, lag es jetzt wirklich an dem guten Gegner? Vielleicht haben die Freiburger das auch wirklich exzellent gut gemacht. Tobi Escher hat ja gesagt, die haben gut verteidigt. Das wird auch so sein, das muss man auch mal akzeptieren. Und jetzt musst du nach neuen Lösungen suchen, um schnell nach vorne zu kommen. Und deswegen, das ist ja das Gute an Ole Werner, dass er da diese ruhige Hand hat, dass er das ganz besonnen macht. Und die Chance hast du auch noch und du hast auch die nötige Ruhe. Man geht natürlich jetzt mit so einem 0-1 blöde in so eine Länderspielpause. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Spiele umgekehrt gewesen wären, dann wären wir alle jetzt euphorisiert da reingegangen. Aber der Ausgangspunkt ist okay. Es ist ein okay Bundesliga-Start und Platz 10, ganz ehrlich, es ist so, das ist für Werder gut, er hält noch alle Möglichkeiten offen nach oben, nach unten hast du immer diesen Abstand, wo du sagst, alles klar, können in Ruhe arbeiten, müssen nicht zittern. Deswegen, bei aller Kritik jetzt auch von mir und bei allem genervt sein und ein bisschen enttäuscht sein, grundsätzlich ist es okay und den ganzen Kader jetzt in Frage zu stellen, weiß ich nicht. Es ist risky im Sturm, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, unbedingt.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Okay, Deichstuben Ultra Björn aus Schleswig-Holstein schaut mit uns in die Zukunft, hat zwei Lösungsszenarien für einen Weg der Besserung.
Vorne fehlt diese entscheidende Durchschlagskraft. Sollten wir da eventuell im Winter mal nachrüsten oder sollten wir einfach mal einen Plan C uns ausdenken? Was meint ihr?
Ja, das impliziert ja erstmal, dass es einen Plan A und Plan B gibt. Aber kann das die Lösung sein, den Kader zu ergänzen? Oder sollte sich Werder jetzt lieber auf die individuelle Klasse der Spieler konzentrieren, die vorhanden ist, Björn?
Ja, das sowieso. Das Trainerteam sollte das tun und wird das auch tun, ganz klar. Aber natürlich sind Clemens Fritz, Peter Niemeyer und das Scouting-System Johannes Jahns gefragt, mal zu schauen, was da im Sturm möglich ist, nur um bestmöglich vorbereitet zu sein. Das werden sie auch tun, das ist einfach immer so. Aber jetzt mal langsam noch. Also ich meine, das Sturmproblem ist da. Stürmertore, ich glaube gerade mal 11 Meter, ne? Von Duxch. Ansonsten haben wir nichts gesehen an Stürmertoren. Oder doch, Jimmer hat getroffen, ne? Ist ja auch egal. Jimmer ist aber nicht da. Das ist das Problem. Und auf den wartet doch erstmal. Lass den mal zurückkommen. Und dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und andererseits muss man sagen, Marco Grüll ist geholt worden, der braucht Anlaufzeit, das war klar. Werder kann nur solche Spieler holen, die eine gewisse Anlaufzeit brauchen, sonst kosten sie einfach viel, viel mehr. Und bei Keke Top wussten wir auch alle, dass es ein bisschen dauert. Jetzt musst du gucken im ersten halben Jahr, und die Entscheidung triffst du dann irgendwann im Dezember. Reicht uns das für die Rückrunde? Kriegen wir sonst ein Problem? Dann musst du vielleicht wirklich nachlegen. Dann würde vielleicht eine Leihe helfen von einem Spieler, von einem erfahreneren Spieler, der woanders nicht zurechtgekommen ist und dort auf der Bank sitzt. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits blockierst du dann wieder deine jungen Spieler und die willst du ja weiterentwickeln. Das ist ja auch so dieses Spielchen, was du da machen musst. Deswegen bisschen Geduld noch. Sind erst 6 Spiele. Ich sehe die offensive Problematik auch, aber ich halte sie nicht für unlösbar. Und deswegen, das können wir nochmal vertagen, das Thema auf, also wir beide jetzt nicht, aber hier in diesem Podcast, auf November oder sogar Anfang Dezember.
Aber ganz spannend, damit hast du im Grunde schon vorgegriffen. Matthias aus Ostfriesland hat nämlich genau diese Punkte aufgemacht. Der sucht natürlich auch nach einer Begründung für die mittelmäßige Leistung gestern. Und der sorgt sich auch so ein Stück weit um die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler, die du im Grunde gerade benannt hast. Ich lese es trotzdem nochmal vor. Er schreibt, insgesamt fand ich, dass Freiburg die etwas bessere Mannschaft war. Sie konnten Weiser und Fummelhobbit kalt stellen und so brachte Werder offensiv wenig zustande. Die Abwehrkette fand ich heute recht gut. Friedels Aktion beim Gegentor bewerte ich als unglücklich. Note 2 hat er dennoch heute nicht gesehen. Also heute war gestern. Dafür aber mindestens eine 5. Duxch war wieder nur beim Meckern anfällig. Und ja klar, wir haben keinen anderen. Oder doch? Enttäuschend für mich bisher Grüll. Ich denke, im Winter muss ein richtiger Stürmer verpflichtet werden. Oder Keke erwachsener werden. Zu den Besseren zähle ich heute Malatini, Agu und Jung. Ach so, die Freiburger sind 6 Kilometer mehr gelaufen als Werder. Genau. Also er plädiert hier dafür, dass wir einen richtigen Stürmer verpflichten. Naja, richtige Stürmer, also Keke Top und Marco Grüll, haben wir ja. Du sagst, die brauchen mehr Erfahrung, die müssen reinkommen. Wie lange braucht denn so ein Stürmer, um mal anzukommen? Was meinst du?
Also wir hatten ja die große Gelegenheit und das war wirklich ein schöner Moment, weil da schließt sich ein bisschen der Kreis. Andreas Herzog, also die Pokalhelden von 1999 waren ja im Stadion. Mhm. Und das waren auch meine Anfänge sozusagen vor 25 Jahren. Ich war jetzt nicht beim Finale, aber ich war beim Halbfinale in Wolfsburg dabei. Kann mich noch gut erinnern. Ja, und wir durften vorher, oder ich durfte vorher mit Andreas Herzog und Jens Todt sprechen. Und Andreas Herzog, Legende bei Werder, Legende in Österreich. Also der stand da und jeder österreichische Spieler und bei Freiburg und Werder gibt's ja einige, die hielten ja immer an, Ernst Gregoritsch, Lienhardt und Adamu und dann bei Werder Romano Schmid, die dann noch um die Ecke kam und er musste, der hat die immer geherzt und hat denen alles Gute gewünscht und da habe ich ihn natürlich auch auf Marco Grull angesprochen, dann sagte er so, ihr wisst noch gar nicht, was der kann. Ihr wisst das hier noch gar nicht, weil der noch gar nicht viel gespielt hat und in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, das auch noch nicht gezeigt hat. Das war einer von den beiden besten Spielern letzte Saison in Österreich, hat Andreas Herzog nochmal deutlich gesagt. Allerdings, aus seiner Sicht ist das ein Außenstürmer. Die Position gibt es so im Moment bei Werder nicht, hat Andreas Herzog gesagt. Da wundert man sich ja immer, was für Spieler verpflichtet werden, wofür man gar keine Position hat. Aber es ist ein anderes Thema. Und er sagte, ihr werdet noch ganz viel Freunde an dem haben. Gebt denen ein bisschen Zeit, dass der das hier adaptiert, dass der hier zurechtkommt. Und das ist ein richtig guter Junge. Und das nehmen wir mal so mit. Der hat ihn wirklich viel verfolgt. Der ist bei Sky Austria ja Experte und sieht viel österreichischen Fußball. Von daher abwarten dabei.
Ne? Andi, dein Wort hier bei uns im Nachspiel-Deich-Gehörgang. Ich hoffe sehr, dass das ein guter Junge bleibt und dass der sich dann auch noch steigert und dass er gut ankommt in Bremen. Denn es kann ja nicht die Lösung sein, Björn, nur auf Jinma zu setzen als den einen Messias. Also das darf nicht unsere Lösung sein. Wir sehen sehr schnell, was passiert, wenn eben dann einer vorne entsprechend verletzt ist. Ich würde gerne nochmal mit dir kurz auf die Startaufstellung schauen. Denn darin war ja gestern Skelly Alvero zu finden. Das erste Mal nach langer Zeit wieder in der Startelf für Senelin, der ja sich am Kopf verletzt hatte, der immer noch angeschlagen ist. Aber Alvero musste nach 60 Minuten wieder runter. Und das schreibt ihr zu seiner Leistung. Alvero viel zu vorsichtig und verunsichert. Und Alvero wirkte wie ein Fremdkörper. Warum wird er so spät ausgewechselt? Björn, du hast ihn mit einer 4 bedacht. Er wirkte unsicher, hat viele Bälle verloren, habe ich zumindest gesehen, insbesondere in der ersten Hälfte. Hattest du auch das Gefühl, dass er es nicht ganz schafft, sich der Spielweise der Mannschaft anzupassen? Fremdkörper ist hier gefallen als Stichwort.
Ja, es ist zwar eine harte Bezeichnung, Fremdkörper, aber es ging schon in die Richtung, ne? Er musste ja auch immer von Jens Day, hat ihm ja immer wieder gezeigt, wo er denn eigentlich zu stehen hat und was er machen sollte. Dann waren mal gute Szenen dabei. Also er hat sich wirklich ein, zwei Mal ganz gut aufgedreht, fand ich. Und die Freiburger da auch vernatzt und sich dann Raum verschafft, um das Spiel dann vor sich zu haben, um dann den Ball wieder zu verlieren. Hm. Ja, das war so die Problematik und ich hätte ihn auch, glaube ich, eher rausgenommen. Da vorne war gar nichts, man, er ist Sechser, soll er nicht um, ist nicht seine Kernaufgabe dabei, aber wäre schon hilfreich für ein gutes Spiel nach vorne, wenn auch der Sechser mal den einen oder anderen guten Ball spielen würde oder selbst mitgehen würde. Hui, das ist aber noch ein Weg für ihn. Also das ist wirklich noch ein Weg für Skelly Alvero. Ich hoffe, sie haben da gut genug hingeguckt, die Scouts, dass da wirklich noch eine Menge kommt. Im Moment ist das wahrlich noch nicht zu sehen, aber auch junger Spieler, 22 Jahre alt, hat Ole Werner ja von dem Spiel nochmal erklärt. Aber der wird jetzt erstmal wieder rausrutschen. Das wird noch dauern. Also,
ja, der hängt so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, ist mein Gefühl. Ich meine, jüngst hat Ole Werner sogar erklärt, warum er nicht als Königstransfer gehandelt werden sollte.
Ja, das ist aber auch richtig so, weil diese Summen, die dann immer sind, und wir schreiben das ja auch ganz gerne, ist ja auch so, ist der Königstransfer, weil er das meiste Geld gekostet hat, aber dann ist natürlich für einen 22-Jährigen schon schwierig, aber gut, damit muss er klarkommen, damit muss der Verein klarkommen, ist halt auch ein hartes Business, ein hartes Geschäft und da ist es halt auch eine Leistungsgesellschaft im Fußball und da muss er sich durchsetzen. Das hat Ole Werner auch gesagt, wir können dem nichts schenken. Andererseits müssen diese Spieler, wenn Werder Spieler entwickeln will und das muss Werder, dann müssen solche Spieler auch mal spielen und dann gehört das damit dazu.
Ja, okay. Also auch hier ist Geduld gefragt.
Ja, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, mit diesen Spielern, mit diesen Königstransfers, das Jahr vorher war es ja ein bisschen der Olivier Demann, der als linker Verteidiger geholt worden ist, ist der da jetzt zuletzt nicht ganz so glücklich gefahren. Ne? Mm. Also der ist ja auch nur ein Wechselspieler. Wobei mir die Ecken gestern ganz gut gefallen haben.
Also, ja, ich war auch völlig begeistert. Ich fand die richtig gut. Ich meine, das waren ja drei nacheinander, hat er gleich mal einen Dreierpack rausgehauen. Und ich fand auch, also da war mal auf jeden Fall was zu sehen. Ich plädiere dafür, dass Herr De Mann sich demnächst um die Ecken kümmert, ja?
Ja, aber das ist schwierig, wenn du nicht in der Startelf stehst, ne? Dann kann er sich ja beim Aufwärmen da hinstellen, aber er wird sie nicht schießen dürfen. Und ich sehe im Moment nicht, dass er, ich meine, er hat ja drei Leute, also zwei Positionen und drei sind jetzt vor ihm. Derek Köhn ist vor ihm auf der linken Seite und wenn der nicht kann, spielt Agu auf der linken Seite, damit Mitch Weiser wieder rechts spielen kann. Wobei ich davon ausgehe, dass Mitch Weiser sowieso bald wieder rechts spielen wird, weil er selber, glaube ich, auch gar keine Lust mehr hat, auf dieser Zehnerposition zu spielen. Er hatte das ja schon mal gesagt nach dem Bayern-Spiel.
Ja, war ihm zu anstrengend irgendwie, ne?
Ja, das hat er nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, aber ich glaube, es ist einfach nicht seine Rolle, weil er liebend gerne von außen nach innen zieht und das Spiel vor sich hat. Das hatte er da nicht so gut als Zehner. Gegen Hoffenheim hat das super geklappt, diesmal gar nicht. Der hatte 13 Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Also nimm mal Mitchell Weiser den Ball weg, dann ist der aber richtig sauer und 13 Ballkontakte ist nix für einen Mitchell Weiser. Also das war in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, aber...
Ja. Es ist steigungsfähig, wer übrigens ja auch immer giftig ist, ne, wenn man ihm den Ball wegnimmt und andere Dinge. Leo Bittencourt. Angeblich der Freiburg-Spezialist, wurde gestern von den Kollegen gesagt. Wusste ich gar nicht, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Dem fehlt momentan ja so ein bisschen die Spielpraxis. Ihr fandet seinen Auftritt gut und schreibt, Werder in der ersten Hälfte viel, viel zu passiv. Erst mit der Einwechslung von Leo kam mehr Bewegung ins Bremer Offensivspiel. Und Bittencourt ist halt das, was er immer war, ein Mentalitätsspieler, der rennt, dem aber die spielerische Klasse komplett abgeht. Ja, dafür, dass er lange nicht aufgelaufen ist, wie fandest du es denn? Und teilst du die zweite Meinung, dass ihm die spielerische Klasse abgeht?
Also, erstens, ich fand ihn auch okay. Also dafür, dass er so lange nicht gespielt hat, gut reingekommen, gleich mal aufs Tor geschossen, gleich mal ein Zeichen gesetzt, ein bisschen Aggro auch wieder dabei gewesen. Aber, also das fand ich wirklich gut, dann hat er nochmal aufs Tor geschossen. Wobei, also der Fernschuss, Leo... Ich kann mich mal irgendwann an so ein geiles Tor von ihm erinnern. Das war gegen Dortmund, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da ist ihm das mal gelungen. Ansonsten sind seine Fernschüsse jetzt nicht so lebensgefährlich für den Gegner. Mhm. Ja, und aber ansonsten erstmal hat er sich voll reingehauen. Ich fand das interessant, dass er kam und genau richtig erkannt. Es wurde damit echt ein bisschen mutiger zumindest. Ne? Hat er wesentlich mehr nach vorne gemacht, als es ein Alvaro gemacht hat. Viel mehr war es auch nicht, weil man muss natürlich auch sagen, A, Spielpraxis fehlt und Leo ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenn dann so ein Spieler nicht die Spielpraxis hat, wird es noch schwieriger. Ja, aber ich fand trotzdem, er war belebend für dieses Spiel. Und Leo ist immer gut, wenn er reinkommt, weil er ein bisschen mehr Feuer im Spiel ist.
Ja.
Und diese Mannschaft kann wirklich Feuer gebrauchen. Also von daher, gut, dass er mal wieder dabei gewesen ist.
Ja.
Ich mag den einfach als Typen. Wobei er leistungsmäßig in der Vergangenheit jetzt nicht mehr ganz das Level hat, was er mal hatte.
Ja, was die Wechsel angeht, zumindest hat Ole Werner viel probiert. Alles, was mit Sturm zu tun hatte, wurde eingewechselt. So zumindest mein Eindruck. Oliver Berg durfte ran. Der kam in der 86. Spielminute für Toni Jung. Insgeheim hat man da ja immer die Hoffnung, der macht nochmal das, was in Dortmund vor 2 Jahren möglich war. Aber auch das sollte irgendwie nicht sein. Grundsätzlich hadert ihr sowohl mit den Wechseln als auch mit der Transferpolitik des Vereins. Ich nehme das jetzt alles mal zusammen, Björn, und dann darfst du nochmal eine richtig lange, ausführliche Antwort geben. Also, hier schreibt jemand von euch, was mich echt nervt ist, dass man das eigentlich vorher wusste. Werder spielt sich die wenigsten Torchancen heraus, hat Probleme, sich ins letzte Drittel zu kombinieren und es wird nicht darauf reagiert durch entsprechende Transfers. Wir spielen mit einem rechten Außenverteidiger in der Offensive, weil wir anscheinend sonst keine Alternative haben und weil wir auf der linken Außenverteidigerseite 3 Spieler haben und dort total überbesetzt sind, kaufen wir 6 Millionen einen Sechser, den wir nicht so dringend brauchen, wie einen offensiven Mittelfeldspieler und der uns bisher qualitativ nicht weiterbringt. Der heute keine Verstärkung war und die Auswechslung gegen Leo Bittencourt sogar eine Bereicherung für unser Spiel war. Fülle wurde bis jetzt nicht ansatzweise ersetzt. Was soll diese ganze Transferpolitik? Für mich sieht das total konzeptlos aus. Puh, ist es das, Björn? Ja.
Na, total konzeptlos, das geht mir zu weit. Aber eine Sache, da bin ich komplett bei. Dieser kreative Mittelfeldspieler, ne? Das hast du gestern gesehen, da fehlt dir einfach. Also du wechselst dann Leo Bittencourt ein, alles okay, ja. Aber du hast da auch nichts mehr auf der Bank. Ja, und da nochmal, also das haben wir ja immer gesagt, wenn Romano Schmid und Jens Day wurde da halt ein bisschen defensiver gebraucht, wenn die mal nicht funktionieren. Und
was dann?
Das sind jetzt. naja, das sind ja jetzt auch nicht Spieler, die alles in Grund und Boden schießen, haben sich gut entwickelt, haben sich gut gemacht, aber die zeigen auch nicht konstant jede Woche Top-Leistung. Können sie auch gar nicht, ist auch nicht schlimm. Dafür brauchst du dann auch mal nochmal einen Ersatz und der denen auch Druck macht und der die selber was bringt. Und da, finde ich, haben sie wirklich verpasst, einen Spieler zu holen. Aber das liegt auch einfach daran, weil sie es nicht geschafft haben und jetzt ganz bewusst sage ich nicht geschafft haben, Spieler abzugeben. Das war der Plan im Sommer, den einen oder anderen Leistungsträger oder den, den man nicht mehr haben wollte, abzugeben. Dazu gehört übrigens auch ein Naby Keita, nicht vergessen. Ja, für den kriegst du zwar keine Ablösesumme, aber der kostet halt auch Gehalt. Und dieses Gehalt fehlte, das ist übrigens dann ein Mittelfeldspieler gewesen, um es in andere Spieler zu investieren. Das ist das Problem des Transfermarktes bei Werder Bremen im Sommer gewesen. Eigentlich nicht das Holen, sondern das Abgeben, das dann zu holen.
Und würde auch einem Berg zugehören. Also der sollte ja auch dringend gehen, aber da findet sich ja auch kein Verein. Ich meine, er hat es ja ausprobiert auf der Insel und ist auch da nicht durchgestartet.
Genau, und das war das, was man von vornherein wusste bei Berg, als man ihn vor ein paar Jahren geholt hat, dass das halt ein Spieler ist, der ein Riesenpotenzial hat, das aber fast nie abruft. Und deswegen war so lustig, als wir gestern mit Peter Niemeyer da standen und fragten, Mensch, der hat das aber eigentlich ganz gut gemacht. Und dann seufzte der einfach nur, ja, ist richtig, aber er muss das jede Woche neu beweisen. Das ist offensichtlich so ein Spieler, dem man jede Woche erklären muss, dass er ein Fußballprofi ist. Und ach, das so ist natürlich anstrengend, ne? Also deswegen... Also ich setze nicht auf Oli Berg in Zukunft und der SV Werder Bremen wird das auch nicht tun. Und das ist die Problematik im Sommer gewesen und da muss sich Werder verbessern. Also ich muss es auch schaffen, Spieler loszuwerden, die ich nicht mehr haben will und mich dann irgendwann dazu entscheiden, die dann zu den Konditionen gehen lassen zu müssen, die ich vielleicht nicht haben wollte, aber die nur noch gehen. Und das ist richtig, ja, im Kreativen, im Mittelfeld, da fehlt was. Und ja.
Naja, und da ist ja hier, ja, sorry, dass ich da nochmal reingehe, da ist ja hier der Vorwurf, dass hier derjenige, übrigens, ihr dürft gerne eure Namen dazu schreiben, dann können wir euch nämlich auch direkt ansprechen, schreibt, wir haben auf der linken Außenverteidigerseite 3 Spieler und kaufen dann eben letztendlich falsch ein. Findest du das auch? Werder hat falsch eingekauft? Also mal abgesehen von dieser offensiven Mittelfeldrolle, die uns fehlt.
Nee, da hake ich direkt mal ein. Das sieht jetzt so aus, als wenn es 3 linke Schienenspieler sind, wie es so schön heißt. Aber Felix Agu ist ja eigentlich auch eher, also eigentlich fand ich den auf der rechten Seite immer besser.
Ja.
Der ist nur auf links gerückt, weil Mitchell Weiser einfach, ja, rechts. Konkurrent, also der ist, ja. Der ist einfach sowas von gesetzt gewesen und deswegen ist Agu auf links gerutscht. Also eigentlich hast du, wenn du die Position einfach so besetzt, dann hast du 2 rechte Schienenspieler mit Weiser und Agu. Auf der anderen Seite hast du Köhn und Demann und das ist ein, du hast ja jede Position doppelt besetzt, das passt schon. Auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich erschien, das zu machen. Aber ich finde, es bleibt dabei, also den Sechser zu holen, Alvaro fand ich auch richtig. Ob man den holen muss, da bin ich immer noch skeptisch. Ich habe das bislang noch nicht gesehen, weder in dem halben Jahr, wo er ausgeliehen war, wobei er da viel verletzt war, aber selbst da habe ich nicht gesehen, warum man so viel Geld für den Spieler ausgeben muss. Und im Sommer habe ich es schon mal gar nicht gesehen und jetzt auch nicht. Trotzdem muss man dem jetzt auch ein bisschen Zeit geben, mindestens erstmal bis zum Winter, was da sinnvoll ist oder nicht. Da bin ich dabei. Ja, und mir fehlt einfach ein kreativer Mittelfeldspieler, ein Zusatz, einer, der da nochmal was aufreißen kann. Das halte ich auch nicht für richtig.
Also da im Winter lieber Augenmerk aufs Mittelfeld, aufs Offensive und nicht so sehr auf die Stürmer. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. In 2 Wochen geht es dann samstags auswärts gegen Wolfsburg. Gestern haben die 3-1 gegen Bochum gewonnen, Tabellenplatz 12. Was braucht's bis dahin, um die Wölfe zurück in den Wald zu schicken? Was braucht Werder?
Ja, den absoluten Mut. Dort
wieder Mut
gewinnen zu können. Ja, und auswärts hat Werder das ja gezeigt. Seltsamerweise klappt es auswärts wesentlich besser als zu Hause. Und du kannst und musst auch in Wolfsburg was holen. Also das ist ja eine komische Mannschaft, ne? Also die VfL Wolfsburg, also wenn du dir den Namen durchliest, denkst du, oh, gar nicht schlecht. Und was die alle gekostet haben und was die für einen Kaderwert haben, wow. Dann stehen die wieder da unten so. Jetzt haben sie gegen Bochum irgendwie gewonnen. Haben aber auch in den Spielen gegen die starken Mannschaften gut ausgesehen, trotzdem verloren. Ich kann die überhaupt nicht einordnen. Aber da musst du halt, das sind die Clubs, wo du eigentlich finanziell überhaupt nicht mithalten kannst. Ja, also das ist der VW-Club. Die haben viel, 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 viel mehr Kohle. Und das Allerschlimmste an denen ist, wenn die Kohle verbrennen, ja, dann schiebt VW immer nach. weil das dann konzernmäßig ausgeglichen wird. Das ist ja das Unfaire an der ganzen Nummer. Ja. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Wir müssen jetzt nicht auf VW und alles nochmal eingehen. Aber jetzt kommen wir auf Werder zurück. Ole Werner wird die nächsten zwei Wochen dafür nutzen, um wieder an dem Spiel, an den Automatismen weiterzuarbeiten und noch vor allem wieder das Tempo reinzukriegen, dass da wieder schneller gespielt werden kann.
Ja. Du wirst dann noch in der Deichstube sein, aber nicht mehr im Podcast. Mein lieber Björn, ich habe deine Art und Weise, die Deichstube und uns als Team zu begleiten, immer extrem geschätzt. Ich mag deine direkten Worte, deine Leidenschaft, wie du über Fußball sprichst und deine offene, manchmal sehr robuste Art. Ja, durch Zufall haben sich unsere Wege ja vor ein paar Jahren wieder gekreuzt in Bremen, nachdem wir mal bei einem Sauerländer Schützenfest über Tische und Bänke gefegt sind. Du hast mich zur Deichstube geholt. Ich werde unsere Gespräche, unsere Absprachen sehr vermissen. Neben dem Kaffee vor so einem Podcast hast du es morgens am Telefon geschafft, mir Leben einzuhauchen und das soll was heißen. Bleib so, wie du bist. Dein neuer Arbeitgeber kann sich stolz schätzen, dich an Bord zu haben. Hier wirst du immer einen Raum haben, deinen Raum. Also solltest du dich mal spontan einbringen wollen, wir halten einen Gastkommentatorplatz für dich frei. Alles Liebe für dich, Björn. Vergiss deine Deichstube nicht.
Ihr werdet es wahrscheinlich noch bereuen, wenn ich mich ständig melde und rumnörgel und sage, so und so müsst ihr das machen. Nein, das werde ich bestimmt nicht tun. Aber wenn ich was zu sagen habe, hier melde ich mich und schicke euch eine Sprachnachricht. Ich kenne ja die Nummer. Sagen. Sagst du die Nummer nochmal? Wo muss ich mich nochmal melden?
Ja, das ist die 01609821 mal die 8 und die 4. Die müsstest du doch inzwischen auch auswendig kennen, oder? Wir haben die so wunderbar ausgewählt, finde ich.
Das stimmt, ja, die passt so perfekt. Also, da haben wir alle Beziehungen spielen lassen. Ja. Nee, das werdet ihr bekommen. Da werde ich natürlich dabei bleiben und anhören will ich es mir jetzt mal aus der anderen Perspektive. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch und ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir werden uns natürlich nicht aus den Augen verlieren und wir euch natürlich auch nicht. Wenn ihr mögt, bringt euch immer wieder ein an die wohlzitierte Nummer und wenn ihr das gut fandet, dann lasst uns liebe 5-Sterne-Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Ja, Björn,
that's
adios.
It. Danke, lieber Alex. Mach so weiter. Das war ein guter Move, dich in die Deichstube zu holen. Und die Jungs und alle anderen und die Mädels, vielleicht kriegen wir noch mehr Mädels. Man weiß das ja alles nicht so genau. Können froh sein, dass sie dich haben. Und heiter weiter hier. Und euch da draußen, alles Gute, grün-weiße Grüße, ganz viel Spaß. Und denkt daran, die Deichstube ist immer geöffnet für euch.
Adieu, leb wohl. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ciao.